Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander. Sascha Battiani ist ein Berufskollege von mir, nicht in meiner Eigenschaft als Festivalsorganisatorin, sondern als Journalistin, die ich auch immer noch zwischendurch bin. Nicht alle meiner Berufskollegen sind mir sympathisch. Viele, die hier sind, hingegen schon, auch er. Und nicht alle meiner Berufskollegen können, wenn sie ins schreibende Fach, auch ins literarische Fach gehen, diesen Anspruch erfüllen. Sascha Battiani habe ich eingeladen, nicht nur, weil er das kann, sondern auch, weil er eine ganz besondere Geschichte zu erzählen hat. Er ist 1973 geboren. Er hat Soziologie studiert, Zürich, Madrid, ist eben Journalist. Zurzeit berichtet er aus Washington. Er wird sicher auch morgen bei dem Gespräch einiges dazu zu erzählen wissen. Sicher eine der spannenderen Korrespondentenstellen, die man im Moment haben kann. Das Buch. Man wählt sich seine Familie nicht aus, schreibt ein Kollege von ihm in einer Rezension. Ich glaube, das ist ein Satz, den wir alle kennen. Weil in jeder Familie, und da bin ich vollkommen überzeugt, irgendwo in irgendeiner Geschichte das Unheimliche lauert. Oder halt eben Geschichten, die nicht verarbeitet sind und die tabuisiert sind und die vielleicht nicht alle wissen wollen. Wenn man allerdings auf Geschichten stößt, wie Sascha, auf seine Geschichte, dann kann einem das ganz schön zusetzen. Bei seinen Recherchen, die er angestellt hat, weil er auf so eine Geschichte gestoßen ist, entdeckte er nicht nur die gerade hier in Österreich bekannte Geschichte des Massakers von Rechnitz, sondern auch noch andere Geschichten darum herum, in die seine Familie verwickelt war. Die Qualität dieses Buches, ohne jetzt mehr zu verraten über den Inhalt, Sie haben sicher auch schon einige von Ihnen etwas darüber gelesen, ist für mich, dass er uns eben auch erzählt, was die Geschichte und die Geschichten mit ihm und mit seiner Familie anstellen, wie sie ihn ins Straucheln bringen. Und dies tut er ebenso radikal und offen, auf eine ganz besondere Weise. Sind wir aufrichtig genug, Wahrheiten anzusprechen, auch die unbequemen? Das fragt Sascha in seinem Buch und er fragt es auch uns. Ich wünsche Ihnen eine spannende nächste Lesestunde. Danke, Sascha.
Ja, vielen Dank für diese Einführung und die freundlichen Worte. Vielen Dank für die Einladung, dass ich ein paar Tage hier die frische und gesunde Tiroler Luft atmen darf, bevor es dann zurückgeht zu Donald Trump. Ja, als ich vor ein paar Wochen hatte ich eine Lesung in der Schweiz, da wurde ich mit dem Satz auf die Bühne gebeten, jetzt kommt eine Lesung über das Böse. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich davon halten soll über diesen Satz. Es ist ein Buch, natürlich im engeren Sinne über meine Familiengeschichte. Ich schaue oder ich konzentriere mich auf dunkle Kapitel meiner Familiengeschichte, es geht um den Holocaust, es geht um dieses Massaker in Rechnitz, es geht aber auch um die Jahre in Ungarn während des Kommunismus. Aber im weitesten Sinne geht es eben um die Frage, oder ging es mir um die Frage, was von früher noch da ist, was wir von früher in quasi unseren Knochen oder in tragen oder in unserem Rucksack, wie sich Familiengeschichten von Generation zu Generation weiter vererben oder auch woher wir kommen und warum wir die Dinge tun, die wir eben tun. Und ich habe mich damit mit diesen Fragen jetzt 7 Jahre befasst. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Ich möchte die ersten beiden Kapitel vorlesen und dann vielleicht noch ein bisschen erzählen, was alles passiert ist und dann noch einmal aus der Mitte. Agnes kam aus ihrem Schlafzimmer. Sie hatte sich geschminkt, frisiert und schön gemacht für mich. Ihre Töchter standen um sie herum und waren glücklich, ihre Mutter so zu sehen. »Das ist der Besucher aus Europa«, sagten sie zu ihr. »Der Enkel.« »Wer?«, fragte sie ein wenig zu laut. »Der Enkel, du weißt doch...« »Nein«, Agnes wusste nicht, das sah ich ihr an. Wir begrüßten einander und setzten uns an ihren runden Wohnzimmertisch irgendwo in Buenos Aires. Ich kannte Agnes aus dem Tagebuch meiner Großmutter, das ich in meiner Tasche bei mir trug. Sie sind zusammen in einem winzigen Dorf im Westen Ungarns aufgewachsen, haben sich als Kinder täglich gesehen, obwohl sie verschiedene Leben lebten. Agnes Eltern hatten einen Feinkostladen, die Eltern meiner Großmutter ein kleines Schloss mit einem kiesbestreuten Hof, in dessen Mitte ein Kastanienbaum stand. »Es war ein ruhiges Leben auf dem Land«, schrieb meine Großmutter über ihre Kindheit, »ein Leben von den Jahreszeiten bestimmt, bis zum Krieg. Bis zu jenem Tag im Frühjahr 1944, als die jahrhundertealte Ordnung in diesem Dorf verschwand und mit ihr eine Welt. Erst kamen die Deutschen, dann kamen die Russen. Das Schloss brannte ab, die Familie meiner Großmutter verlor ihr ganzes Land, ihren Status, ihren Platz in der Gesellschaft und Agnes kam nach Auschwitz. Ich sei auf Durchreise. So hatte man Agnes auf mein Kommen vorbereitet. Ich hätte in einem Tagebuch Informationen über sie gefunden. Über deine Eltern, sagte man ihr. Über eine Zeit vor 70 Jahren. Jetzt sei ich hier, um ein wenig daraus vorzulesen. Wie wunderbar, sagte sie. Ich saß neben Agnes und konnte die Tätowierung sehen, die ihr ein Wärter in Auschwitz gestochen hatte und die nun in den Runzeln ihrer Haut verschwand. Die Ziffern waren kaum mehr lesbar. 8, 0, 2, 6. Oder war das eine 8? Apfel oder Quark, wurde ich gefragt. Was? Agnes war 18, als sie ins Konzentrationslager deportiert wurde. Heute ist sie über 90. Ihr Rollator stand griffbereit neben ihrem Stuhl. Auf einem kleinen Regal sah ich Fotos. Ihr verstorbener Mann, die Hochzeit ihrer Töchter, ein ganzes Leben. Apfel, sagte ich und streckte meinen Teller hin. Und als jeder sein Stück Strudel fertig gegessen hatte, fing ich an vorzulesen. Von dem Zug aus Budapest, den man an seiner Rußwolke schon von Weitem kommen sah, und Agnes nickte. Von den Kranichen am Dorfeingang, den in Zuckerwasser eingelegten Kirschen, die im Laden ihrer Eltern neben der Kasse standen. Und von ihrem Vater, Herrn Mandl, mit den roten Wangen. Oh ja, die hatte er, unterbrach sie mich fröhlich und wir freuten uns mit ihr, obwohl uns allen nicht danach zumute war, weil wir die Wahrheit kannten. »Haben wir das Richtige getan?«, fragte ich mich einen Tag später in der Abflughalle des Flughafens. Abgesehen von einem Mann auf einem Reinigungswagen, der von einem Ende des Terminals zum anderen fuhr und auf dem Teppich mal einen dunkleren, mal einen helleren Streifen hinterließ, war niemand da, keine Menschenseele. »Ich bin nur der Bote«, hatte ich mir eingeredet, bevor ich hergereist war. »Ich habe etwas, das Agnes gehört.« Deshalb war ich hergekommen, doch jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. Bloß ein Kurier? 7 Jahre waren vergangen, seit ich mich auf die Spuren der Kriegsgeheimnisse meiner Familie begeben hatte. Ich war mehrmals nach Ungarn gefahren, nach Österreich, war nach Moskau geflogen und nun bis nach Buenos Aires. Vor allem aber wurde ich Vater dreier Kinder, wodurch sich alles vermischte. Ich lernte, Windeln zu wechseln und Breie anzurühren und alles über meine Wurzeln. Ich verbrachte Tage in einem kleinen Ort namens Rechnitz, um mehr über ein Massaker an 180 Juden zu erfahren, stapfte durch sibirischen Schnee auf der Suche nach Überresten eines Arbeitslagers und landete schließlich in Südamerika. All dies besprach ich wöchentlich mit meinem Psychoanalytiker in Zürich. Wir sprachen über Stalin, den Holocaust und Massengräber, während andere über Mittag Pizza aßen. Erst neulich hatte ich ihn gefragt, »Sagen Sie, bin ich eigentlich krank?« Worauf er antwortete, »Woher soll ich das wissen?« Als würde ich in einer Zeitmaschine leben, so fühlte es sich an, das Gestern und das Heute verschmolzen. Ich sprang von der Vergangenheit in die Gegenwart und sah mir von oben zu, wie ich auf meiner biografischen Achse spazieren ging. 7 Jahre. Das ist ungefähr die Lebenserwartung europäischer Maulwürfe, von denen ich im Tagebuch meiner Großmutter so viel las, weil sie sich immer wieder mit diesen Tieren verglich. So saß ich da und blickte hinaus, sah Landepisten schwarz vor Gummi, dahinter schmutzige Felder, die unendliche Weite Argentiniens. Agnes Töchter hatten mir zum Abschied ein schmales Buch in die Hand gedrückt, die Erinnerungen an die Kriegsjahre, das nun neben dem Tagebuch meiner Großmutter in meiner Tasche lag. Die Lebensgeschichten zweier ungleicher Frauen, die miteinander verwoben waren und bis in die Gegenwart strahlten und in denen ich nun blätterte. Fehlt noch meine Geschichte, dachte ich, nahm mein Notizbuch aus der Jacke, strich eine neue Seite glatt und schrieb das Datum oben links in die Ecke, Oktober 2013. Was wird das? Ein Brief? An wen? An mich? Wie beginnt man so etwas? Dann wurde mein Flug aufgerufen. Begonnen hatte alles an einem Donnerstag im April, rund 7 Jahre vor meiner Reise nach Buenos Aires. Ich arbeitete damals bei der Sonntagsausgabe der Neuen Zürcher Zeitung. Es war früh am Morgen, noch war kaum jemand da, alles ruhig. Ich schrieb einen Text über einen Samenspender aus Holland, als mir eine ältere Kollegin, die sonst nie viel mit mir sprach, eine Zeitungsseite auf den Schreibtisch legte und fragte, »Was hast du denn für eine Familie?« Ich sah hoch und lächelte sie an, erst dann blickte ich auf den Artikel, den sie für mich ausgerissen hatte. Ich erwartete etwas aus dem 19. Jahrhundert, mit Rüschenkleidern vielleicht oder mit Pferden. Irgendeine Brücke, die nach einem meiner Vorfahren benannt worden war, einem Adam, Sigismund oder Ladislaus Batthyány. Mein Nachname ist in Ungarn bekannt. Die Batthyánys waren Grafen, Fürsten, Bischöfe. Einer wurde 1848 Ministerpräsident des Landes, ein anderer, Ladislaus Batthyány Strapmann, 2003 von Papst Johannes Paul II. Für seine Verdienste als Arzt in Rom selig gesprochen. Die Familiengeschichte kann bis zu den Feldzügen gegen die Türken im 14. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Bei uns im Westen allerdings kennt man den Namen kaum, warum sollte man auch? Die meisten halten ihn für einen tamilischen Namen, die vielen Ys klingen nach Sri Lanka. Nur an den Weihnachtstagen werde ich auf ihn angesprochen, weil dann die Sissi-Trilogie im Fernsehen läuft, morgens um 11, in der die Kaiserin, gespielt von Romy Schneider, mit einem Grafen Batthyány tanzt, der eine babyblaue Uniform trägt und viel Brillantine im Haar. So etwas erwartete ich also, als ich auf die Zeitung blickte, etwas Harmloses. Stattdessen las ich den Titel »Die Gastgeberin der Hölle«, den ich nicht verstand, die Frau auf dem Foto aber erkannte ich sofort. Tante Margit. Im März 1945 soll sie beteiligt gewesen sein an einem Massaker an 180 Juden in der österreichischen Grenzstadt Rechnitz. Sie soll ein Fest gefeiert, getanzt und getrunken und um Mitternacht aus Spaß den nackten Männern und Frauen die Pistole an den Kopf gehalten und abgedrückt haben. Danke, sagte ich, legte den Text zur Seite und sah wieder auf das blinkende Zeichen am Bildschirm. Ich hatte noch 2 Stunden für meinen Text über den holländischen Samenspender. Tante Margit? Die mit der Zunge? Als ich ein Kind war, gingen wir 3-mal im Jahr mit Tante Margit essen, immer in die teuersten Restaurants Zürichs. Mein Vater fluchte schon auf der Hinfahrt und rauchte in unserem weißen Opel eine Zigarette nach der anderen. Meine Mutter kämmte mir die Haare mit einem Plastikkamm. Wir nannten sie Tante Margit, nie Margit, als wäre Tante ein Titel. Sie hatte den Onkel meines Vaters geheiratet, doch die Ehe war von Anfang an ein Desaster. Margit war die deutsche Tissenmilliardärin, er der verarmte ungarische Graf. Sie war groß, ein gewaltiger Oberkörper auf dünnen Beinen. In meiner Erinnerung trägt sie immer ein Kostüm zugeknöpft bis zum Hals und Seidenfoulards mit Pferdemotiven. Ihre Krokodilledertasche ist bordeauxrot und hat goldene Verschlüsse. Und wenn sie erzählt von der Rehbrunft oder von Schiffsreisen in die Ägäis, dann streckt sie in den Pausen zwischen den Sätzen ihre Zungenspitze heraus wie eine Eidechse. Ich sitze so weit wie möglich von ihr entfernt. Tante Margit hat Kinder gehasst. Und während ich in der geschnetzelten Kalbsleber herumstochere, schaue ich immer wieder zu ihr hin. Ich will diese Zunge sehen. Nach ihrem Tod sprachen wir nur noch selten von ihr und meine Erinnerungen an die Mittagessen verblassten bis zu dem Tag, als ich in der Zeitung von diesem österreichischen Ort las, Rechnitz, von einem Fest, von einem Massaker, von 180 Juden, die sich erst nackt ausziehen mussten, bevor sie erschossen wurden, damit ihre Leichen schneller verwesen. Und Tante Margit, sie war mittendrin. Vor dem Zeitungsartikel über Rechnitz und Tante Margit hat mich meine Familiengeschichte nicht sonderlich interessiert. Ich kam auch kaum mit ihr in Berührung. Wäre ich in Ungarn geboren, wäre das etwas anderes. Da gab es Plätze und Denkmäler für meine Vorfahren. Aber ich wuchs nicht in Budapest auf, sondern in einer Vier-Zimmer-Wohnung am Stadtrand von Zürich. Und als ich 8 Jahre alt war, zogen wir 100 Meter weiter in ein graues Reihenhaus in der Form eines Rubikwürfels, an dem damals in den 80er Jahren alle drehten. Ungarn war zwar das Land meiner Eltern, doch was kümmerte es mich? Ich war Anfang 30, frisch verliebt, der Zweite Weltkrieg, ein Kriegsverbrechen an 180 Juden. All das hätte nicht weiter weg sein können. Wir hatten doch unsere eigenen Probleme, dachte ich. Migration, Orientierungslosigkeit, Globalisierung. Über solche Sachen schrieb ich. Zu viel Konsum, zu viel Porno, zu viele Möglichkeiten. Aber nachdem mir meine Familiengeschichte begegnet war an jedem Morgen, an dem ich meine Großtante Margit in dem Zeitungsartikel erkannt hatte, fing ich an zu recherchieren. Schrieb Familienangehörigen in Wien, Budapest und Zürich. Hallo, begann ich, wir kennen uns nicht, sind aber über Ecken miteinander verwandt. Habt ihr gelesen, was passiert sein soll? Wisst ihr was? Ich besorgte mir Akten über Tante Margit und ihren Mann Ivan, den Bruder meines Großvaters, las Bücher über die Thyssens, über die Geschichte Ungarns, verbrachte ganze Tage in Archiven in Berlin und Bern, Budapest und Graz und sprach immer wieder mit meinem Vater. Tante Margit war der Auslöser meiner Reise in die Geschichte. Ihretwegen habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben mit meiner Herkunft auseinandergesetzt. Es war ein Massaker an 180 Juden, das mich meiner Familie näher brachte. Jedenfalls fing das so an und ich schrieb damals über diese Anfänge dieser Recherchen eine Reportage, einen Text, der erschien in einem Magazin in Zürich, dann auch im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe damals ehrlich gesagt gedacht, dass das damit beendet ist für mich. Ich dachte, ich gehe diese Geschichte an, so wie ich andere Geschichten auch angehe als Journalist. Das ist ja so ein Ding bei Journalisten, dass man etwas macht und taucht in eine Sache ein und dann ist es auch wieder vorbei. Aber mit dieser Geschichte war es dann eben nicht vorbei, weil mich diese Fragen einfach nicht losließen. Mit der Zeit aber, nach schon mehreren Jahren, haben sich die Fragen verändert. Der Fokus der Fragen war nicht mehr, was damals, sagen wir jetzt in Rechnitz, genau geschehen ist, sondern in mir wurde eigentlich immer diese Frage lauter, was das alles, und deshalb auch der Titel dieses Buches, was das eben mit mir oder ja, was das mit mir zu tun hat. Und ich habe mir dann sehr lange überlegt, wie ich mich dieser Frage annähern soll, weil ich war mir gewohnt, quasi als Journalist im Außen zu recherchieren und ging da eben auf Reisen und viel in Archiven. Und ich war mir aber nicht so gewohnt, wie ich Dinge in mir selbst beschreiben soll oder wie ich mich quasi selbst befragen soll und hatte dann die Idee, einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Das war, das habe ich davor oder vor diesem Buch nicht getan, sondern ich bin tatsächlich mit dieser Frage, was denn von früher noch in mir drin ist, sozusagen zu ihm hin. Und das ist ein ziemlich bekannter Therapeut in Zürich. Und der hat mir dann gesagt, ja, wir können, das sei für ihn auch eine Art Experiment und wir können das versuchen. Und so war ich dann dreimal pro Woche bei ihm. Und das war eine sehr intensive Zeit, aber es war auch sehr lehrreich. Es war auch nicht immer über dieses Buch. Wer schon mal eine Therapie gemacht hat, der weiß, da geht es zu 90% um alltägliche Dinge. Aber immer wieder, und das war eben das Gespenstische, kamen eben für mich alle diese Dinge zusammen. Also mein Leben, mein Verhalten. Und ich sah dann Parallelen zum Verhalten meiner Eltern oder Großeltern, und ich sah dann so Brücken in der Zeit, und das waren so die ganz intensiven Momente, in denen das Vergangene ganz, ganz, ganz spürbar war. Und das habe ich versucht, in diesem Buch auch immer wieder zu beschreiben. Ich möchte jetzt noch etwas lesen, was mit diesem ganzen Rechnitz nichts zu tun hat. Ich bin, wie in der Einführung gesagt, bin auf neue Dokumente gestoßen, auf ein Tagebuch meiner Großmutter, das verwebe ich hier auch in diesem Buch. Ich bin aber auch einem anderen Teil meiner Familiengeschichte nachgegangen, und zwar geht es da um die Zeiten des Kommunismus in Ungarn. Die ungarischen Familien, glaube ich, haben das an sich, dass sie jeweils geprägt wurden durch diese quasi beiden Schreckensherrschaften oder Diktaturen, zuerst Nationalsozialismus und dann Kommunismus. Das heißt, jede Familie, jede ungarische Familie hat eben diese beiden Geschichten in sich und muss heute noch sich immer wieder konfrontieren, wie sie damals, zu welcher Zeit, wann, wie gestanden sind und was haben sie gemacht oder was haben sie vielleicht unterlassen. All diese Fragen, wie gesagt, während des Nationalsozialismus und des Kommunismus. Und das ist vielleicht speziell für ungarische Familien. Und in meiner Familie wurde eben vor allem über die Jahre des Kommunismus viel gesprochen. Das waren die Opferjahre sozusagen, als man vieles verloren hat. Und die Jahre während des Nationalsozialismus wurden weggelassen. Ich bin dann mit meinem Vater nach Russland gefahren. Das möchte ich noch vorlesen. Und zwar deshalb, weil mein Großvater war 10 Jahre in Gefangenschaft, in sibirischer Gefangenschaft, in einem schrecklichen Ort namens Asbest. Und wir haben uns da auf die Suche gemacht nach diesen Arbeitslagern. Ein eiskalter Wind blies uns entgegen, als wir am Flughafen in Moskau dem Taxifahrer folgten, der uns über einen großen Parkplatz zu seinem Wagen führte. Für mich ist eine Reise nach Russland so wie für Juden nach Auschwitz, sagte mir mein Vater auf der Fahrt zum Hotel, das ihm ein Reisebüro in Budapest aufgeschwatzt hatte. Ein grauer Turm, davor eine Ladenpassage, deren Geschäfte geschlossen hatten oder gar nicht erst aufmachten. Wir stiegen aus dem Auto, ich zog seinen Rollkoffer durch schwarze Regenpfützen vor dem Eingang und stellte mich zu der Traube von Menschen vor der Rezeption, die alle mit ihren Pässen fuchtelten. In der Lobby gab es eine kleine Bar, wohin ich meinen Vater gebracht hatte, damit er sich ausruhen konnte, vom Flug, von den ersten Eindrücken. Ja, wovon eigentlich? Ich wollte uns ersparen, zwischen usbekischen Geschäftsleuten und Lastwagenfahrern aus Astana auf unsere Zimmerschlüssel zu warten. Ich sah ihm zu, wie er sein Bier trank, ein älterer Herr in einer grauen Winterjacke, die bis zum Hals zugeknöpft war und seine neuen Schuhen aus dem künstlichen Fell herausschaute. Er blickte weder auf den Fernseher, noch sah er sich die anderen Hotelgäste an, die an ihm vorbeiliefen. Auch die Prospekte, die auf der Theke auslagen, interessierten ihn nicht. All die Schaschlik-Restaurants in der Umgebung, Spielcasinos, Stripclubs, einfach dasitzen, das wollte er. Ich kenne niemanden, der so lange regungslos geradeaus starren kann. Mir kam ein Satz in den Sinn, der schon in meiner Jugend häufig vor meinem inneren Auge vorbeigezogen war, wie auf einem roten LED-Ticker. Sieh zu, dass es ihm gut geht. Nur wusste ich nie, wie ich das hätte anstellen sollen. Wie geht's? Tippte ich in mein Telefon. Wir waren keine 20 Meter voneinander entfernt. Ich wartete, bis die Nachricht bei ihm ankam und er ein ganz klein wenig zusammenzuckte, weil sein Handy suchte. Wo war es denn? Innen, außen, vorne in der Hose? Er nahm die Brille ab, um die Nachricht zu lesen. Ich sah, wie er mir zurückschrieb, sein Zeigefinger auf dem kleinen Display. Ich kannte die Antwort. Es war ein alter Scherz zwischen uns, so wie jede Familie ihre Codes hat. Unserer hieß »Geht so«. »Geht so«, das sagten wir früher zu allem Möglichen. Alles war »Geht so«. Die Schule, das Essen, die Stimmung. Hattest du einen schönen Tag? Geht so. Wie war es beim Tennis? Geht so. Und bei dir im Büro? Nie war etwas richtig gut. Immer drohte Unheil, auch wenn gerade die Sonne schien, zogen sicher bald dunkle Wolken am Himmel auf. Nie hätte mein Vater etwas schön geredet, etwas aufgebauscht oder besser dargestellt, als es war. In allen Dingen meiner Kindheit lag ein Hauch von Verlust und Niederlage, als könnte jederzeit alles zusammenbrechen. Als wir endlich unser Zimmer im 14. Stock betraten, war es draußen dunkel. Ich stand am Fenster und sah einzelne Lichter bis zum Horizont, dazwischen viele schwarze Flächen, ein kleiner Wald vielleicht oder ein Park. Wahrscheinlich aber waren es Autofriedhöfe, Brachland, halbfertige Wohnhäuser, aus denen Eisenstangen ragten. »Es gibt eine Form der Hässlichkeit, die ich wieder schön finde«, sagte ich zu ihm und klang wie ein Architekturstudent im dritten Semester. Aber ich wollte diese verdammte Stille überbrücken. So wie es sogenannt schöne Städte gibt, die mich abstoßen, weil sie zu putzig sind. Weißt du, was ich meine? Was noch viel schlimmer klang. Hatte ich wirklich putzig gesagt? Und weil er nicht antwortete, sah ich zu ihm hinüber. Er lag auf dem Bett, aber er schlief nicht. Er hatte seine Jacke nicht einmal ausgezogen. Dafür lag seine Brille auf dem Nachttisch, ohne die er aussah wie ein anderer Mensch. Mit der U-Bahn fuhren wir zum Roten Platz. Um in den Untergrund zu gelangen, muss man sich mit seinem ganzen Gewicht gegen metallene Pendeltüren stemmen, als würde man jemanden anrempeln, anders waren sie nicht zu öffnen. »Warum gibt es nur in Moskau solche Höllentore?«, fragte mein Vater, der ungläubig und auch ängstlich davor stehen blieb, wie das alte Menschen auch vor Rolltreppen tun. Ich sah ihn an. »Jetzt komm schon«, rief ich ihm zu. »Warum hatte ich nur so wenig Geduld mit ihm?« Weil ich die Vorstellung nicht aushielt, dass er zu schwach war für all das. Ich hielt dieses Gebrochene nicht aus. Das war es. »Russland war«, begann er, »wie Auschwitz, ich weiß. Sag das nicht so. Russland, das war der Teufel, verstehst du? Die haben uns alles genommen. Die haben 100.000 ungarische Frauen vergewaltigt, wusstest du das?« Noch immer stand er vor diesen Türen und sah anderen Passanten zu, die sich mit voller Wucht dagegen warfen. Ein paar Frauen in Lederstiefelchen hingegen warteten den Moment ab, bis die Türen nach hinten ausschwangen, um dann schnell hindurchzuschlüpfen. »Die Russen haben Methylalkohol aus den Benzinlampen gesoffen. Kannst du dir das vorstellen? Die Deutschen waren zivilisierter.« »Die Nazis zivilisiert?«, fragte ich. »Das ist nicht dein Ernst.« »Nicht jeder Deutsche war ein Nazi«, antwortete er. Da nahm ich seinen Arm und zerrte ihn durch diese Schleuse, wie ich das mit meinem Sohn mache, wenn er nicht ins Badezimmer kommt, wo ich ihm die Zähne putzen will. Wir liefen durch einen Gang, vorbei an dicken Frauen mit Kopftüchern, die meerrettichen Gläsern verkauften. Ich hielt noch immer seinen Mantel. Wir gingen an Kohlköpfen vorbei, die auf Kartons am Boden lagen, Socken, gefälschten Gucci-Gürteln, und er ließ sich führen. War es nicht einmal umgekehrt gewesen? Es hatte doch mal eine Zeit gegeben, da war er es, der mich über Straßen begleitet und einen Pass für mich in seiner Jacke aufbewahrt hatte. Irgendwann aber hatte sich das gedreht. Jetzt zerrte ich ihn durch U-Bahn-Gänge, wies ihn auf Regenpfützen hin und achtete darauf, dass er sich nirgends stieß. Wann genau vollzog sich dieser Wechsel, den jeder Sohn mit seinem Vater irgendwann wortlos durchlebt? War es ein bestimmter Tag? Ein Moment? Und waren beide damit einverstanden? Wir entschieden uns nach langer Suche für ein japanisches Restaurant, in dem das Sushi auf einem Förderband an uns vorbeiratterte. Es war später Nachmittag, längst dunkel. Wir tranken Wodka und redeten über meinen Großvater. Nicht über seine Zeit im Lager, sondern die davor, als er Soldat gewesen war in der ungarischen Armee und an der Seite der Deutschen, zuerst in Polen, dann in der Ukraine gekämpft hatte. »Hat er geschossen?«, fragte ich meinen Vater, während ich Wasabi in Sojasauce auflöste. »Niemals.« »Wie kann man in der Armee sein und nicht schießen?« Er konnte keiner Fliege was zuleide tun. Außerdem war er sehr religiös. »Na und?« »Na und was?« Schmeckt gut, wie schmeckt deins? Geht so, ich will keine Stäbchen. Gibt es hier auch Gabeln? Musste man als ungarischer Soldat mit dem Hitlergruß salutieren? Ach was, schließlich war man ja Deutschlands treuster Verbündeter. Willst du mir gerade sagen, dass dein Großvater ein Nazi war? Natürlich endete dieses Gespräch im Streit. Hitler, der Gulag, Religion und Wodka, das war zu viel für uns. Mit jeder Minute wurde ich wütender, lauter und betrunkener, weil ich, wie immer, das Gefühl hatte, nicht an ihn heranzukommen. Ich hätte mich nackt ausziehen, hätte mich auf das Förderband legen, tanzen, schreien können, er hätte es nicht gemerkt. Alles perlte an ihm ab. Ich erzählte ihm, dass ich zweimal wöchentlich bei einem Psychoanalytiker auf der Couch lag, weil ich dachte, ich könne ihn damit aus der Reserve locken. Ich sagte ihm, dass ich mir Fragen stellte über meine Herkunft, meine Identität. Ich fühle mich oft so, als wäre ich nicht da, verstehst du? Doch er verstand nicht. Er konnte nicht auf mich eingehen, nicht als ich ein Kind war und nicht jetzt, was mich rasend machte. Meine Worte drangen nicht in ihn ein. Ich sah, wie sie an ihm herunterrutschten, wie nasser Schnee am Fenster und sich am Boden zu einem nutzlosen Haufen Matsch sammelten. Da stand ich auf und schüttelte ihn, während roher Fisch an uns vorbeizog. Ich weiß nicht, warum ich das tat. In der Schule war ich in ein paar Schlägereien geraten und einmal abends in einer Bar, aber ich war nie besonders kräftig gewesen. Ich hatte keine Übung darin, handgreiflich zu werden. Jetzt aber packte ich seinen roten Wollpullover mit dem Reißverschluss, den er von seiner neuen Frau zum Geburtstag bekommen hatte. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen, als ich 15 Jahre alt war. Ich schlug ihn nicht, aber ich war kurz davor und er wehrte sich nicht dagegen. Er stieß mich nicht zurück, schrie mich nicht an. Mein Vater war bereit, sich zu ergeben. So verharrten wir wenige Sekunden, in denen ich ihm nicht in die Augen sah, sondern das Metallgestell seiner Brille fixierte und alles um mich herum vergaß, die Gäste am Nebentisch, Sushi, Moskau, Gulag. Irgendwann ließ ich los, setzte mich und war am Ende. »Der Wodka«, sagte er nach einer Weile und zupfte seinen Pullover zurück. »Der Wodka«, sagte ich voller Scham und hörte meinen Puls gegen den Schädel pochen. Ich nahm eine seiner Zigaretten und zündete sie mir an, obwohl ich seit Jahren nicht mehr rauche. Ich hatte nicht den Mut, meinen Blick von der Tischplatte zu heben, bis mein Telefon summte, eine Textnachricht meiner Frau, Kinder krank, Mandelentzündung, auch das noch, sagte er, als er die Nachricht las und schüttelte den Kopf. Was tun wir jetzt? Was wir jetzt tun? Ich weiß es nicht, du bist der Vater, dachte ich, du musst es doch wissen. Weil das Taxi zu teuer war, liefen wir wieder durch diese Pendeltüren an den Kohlköpfen vorbei, dem Meerrettich, an Männern mit Zahnstochern im Mundwinkel, die Batterien verkauften, nahmen die U-Bahn und fuhren zu unserem Hotel. Wir schwiegen, bis wir im Zimmer waren, im 14. Stock dieses hässlichen Turms in dieser hässlichen Stadt, in der ich meinem Vater beinahe die Nase gebrochen hätte. Er zog sich seinen Pyjama an, ich war in Unterhosen, als wir uns wortlos umarmten. Vielen Dank.